Gabelbissen. So kocht Österreich.
Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur Folge 152 des Gabelbissen Podcast. Letztes Mal verschlug es uns ja auf die Donau und da haben wir das mal nachgekocht, was so angeblich die Matrosen gegessen haben. Zumindest hat es ja den Namen danach. Heute verschlägt es uns wieder aufs Festland, zwar auch in ein Bundesland, wo es einen riesengroßen See gibt und dort auch Fischerei betrieben wird. Aber heute schauen wir uns mal an, was auf dem Festland kultiviert wird. Wo geht's hin? In das schöne Burgenland. Das Burgenland habe ich ja im Gabelbissen bis jetzt leider nur sehr selten behandelt. Da habe ich noch nicht so viele Gerichte vorgestellt, aber das will ich heute mal ändern. Woher kennen wir das Burgenland kulinarisch? Naja klar, auf der einen Seite mal vom Wein her. Burgenländische Weine, die sind ja wirklich, kann man so sagen, weltberühmt. Vor allem Rotweine aus dem Burgenland sind wirklich ein feiner Tropfen, aber die haben durchaus auch gute Weißweine. Aber Wein soll nicht heute unser Thema sein. Heute geht's ums Essen. In dem Bundesland ist man eher darauf ausgelegt, einfache Küche zu machen. Also die traditionelle burgenländische Küche sind einfache Gerichte. Viele der heutigen dort kultivierten Gemüsevariationen oder Varianten, die es da gibt, die gab es früher nicht. Die kamen erst dann im Laufe der Zeit. Zum Beispiel werden dort sehr viele Paradeiser kultiviert. Das gab es früher natürlich nicht. Chili, der heutzutage auch von einer Firma vor allem im größeren Stil, also im größeren Stil, es ist eine private Manufaktur, dort kultiviert wird, gab es früher auch nicht. Da hat man sich wirklich auf eher einfachere Sachen besonnen. Was war da jetzt so bekannt? Kraut einmal in allen Varianten. Und das Burgenland hat gerne dann daraus Süß- und Sauerkraut gemacht. Auch der Kohl wurde kultiviert und was auch heutzutage noch groß dort angebaut wird, sind Rüben. Ja, und last but not least, Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte sind durchaus ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der burgenländischen Küche. Salat, den gab es damals auch schon. Mittlerweile ist ja das Burgenland ein sehr, sehr großes Salatanbaugebiet, aber damals in der bäuerlichen Küche hat man das so als, naja, was ist denn das für ein Grünzeug, so abgestempelt. Und ja, man hat es zwar angebaut, aber naja, es war halt nur so ein Grünzeug. Das hat sich aber dann, wie ich bereits erwähnt habe, irgendwann geändert. Man hat dann gemerkt, okay, mit Salat, da kann man schon, naja, durchaus ein bisschen was verdienen. Und ganz typisch auch ist ein ganz spezielles Kraut, nämlich der Majoran. Und da gibt es einen eigenen Majoran, der eben in Burgenland kultiviert wird, nämlich der Neusiedler Majoran. Und der hat es zu seiner Hochblüte, das war so in den 1930er bis 1950er Jahren eigentlich zu, naja, europaweiten Ruf geschafft. Man hat diesen Majoran mit dem berühmten Majoran zum Beispiel aus Frankreich gleichgesetzt. Also er wurde so hoch angesehen, weil dieser Majoran aus dem Burgenland eben wirklich eine ganz, ganz hohe Qualität hatte und sehr, sehr geschmacksintensiv war. Das Geheimnis des Neusiedler Majorans war jenes, dass der jetzt nicht so in großen Feldern angebaut wurde. Nein, der wurde von den Bauern in vielen kleinen Gärten kultiviert. Also die haben das quasi bei sich zu Hause im Bauerngarten kultiviert. Nicht auf den Feldern draußen oder wenn es ein Weinbauer war, nicht auf den Weinbergen in den Rieden, sondern zu Hause beim heimischen Hof im Garten. Es hatte übrigens noch einen zweiten Vorteil, dass hier viel Majoran kultiviert wurde, nämlich die Imker haben sich gefreut. Die Bienen haben den Nektar von den Majoranblüten geholt und dadurch konnte eine große Fülle an Majoranhonig angeboten werden. Und das muss ich sagen, ist ein durchaus guter Honig. Wenn ihr den einmal wo seht, kann ich ihn euch durchaus empfehlen. Der ist vom Geschmack her, wie soll man sagen, ja, sehr würzig. Also wirklich ein würziger Honig kann man jetzt nicht vergleichen mit irgendwie einem anderen Honig. Und kultiviert, wie wurde das gemacht? Also der Samen wurde schon sehr, sehr zeitig vom Majoran ausgesät. Das war so meistens im März, April herum. Und man hat es zwischen den Salatpflanzerl angesetzt. Ich habe euch ja vorher erzählt, war nur Grünzeug. Und man hat natürlich nicht nur zwischen Salat, aber unter anderem zwischen den Salatpflanzerl. Und die Kunst war es, den Samen weder zu tief noch zu weit oben in der Erde einzubringen. War es zu tief, da hat man das Problem gehabt, es hat ewig gedauert, bis der ausgetrieben ist und dann war es einfach zu spät. Wenn man sich gedacht hat, ha, ich bin besonders schlau, ich mache das jetzt ziemlich weit oben, tja, da gibt es ja Vögel. Und das Neusiedlerseengebiet ist sehr bekannt für Vögel. Ich meine übrigens jene mit den Flügeln, nicht, dass da irgendwie was missverstanden wird. Und die haben das natürlich gesehen, ja. Und was macht ein Vogel, was frisst er gern? Klar, der mag gern Samen. Und wenn das zu hoch oben in die Erde eingebracht wurde, dann haben die Vögel das einfach rausgepickt. Das Ganze ist dann so schön immer gewachsen und die Ernte war dann im Monat August. Und das hat man dann so gemacht, dass die Majoranpflanze inklusive der Wurzel ausgerissen wurde. Man schon natürlich vorsichtig aus der Erde. Wir sind einfach hingegangen, hat den Buschen gepackt, zack, angezogen und that's it. Nein, man hat das schon vorsichtig aus der Erde rausgeholt. Danach, das hat man dann noch gleich im Garten gemacht, hat man die Wurzeln ganz, ganz vorsichtig abgehackt. Also auch wieder nicht wild, sodass die Pflanze da irgendwie beschädigt wird, sondern wirklich schön fein und vorsichtig. Naja, so konnte man den aber noch nicht verkaufen. Ein frischer Majoran ist gut, ich mag das schon ganz gern, wenn der noch frisch ist, aber das ist auch ein Kraut, das man wunderbar trocknen kann. Und dann haben die Bauern den einfach aufgebreitet. Und das war zeitweise das Platzproblem da, man konnte das nicht im Hof machen, das hat man dann mehr oder weniger auch auf der Straße draußen gemacht. Im Burgenland hat man das dann auf der Gossen genannt. Also die Gasse, auf der Gasse. Da hat man das vor den Häusern getrocknet. Gut, aber mit den ganzen Stängeln dran ja, zu verarbeiten, ist auch nicht so ideal. Wenn das Ganze dann trocken war, hat man den Majoran sogenannt geräbelt. Und da Räbeln stellt man sich vielleicht jetzt vor, man nimmt es in die Hand, zieht mit den Händen drüber. Nein, das hat man im Burgenland so nicht gemacht, sondern man hat es mit den bloßen Füßen getreten. Das kennt ihr vielleicht noch, oder vielleicht von manchen Filmen, dass man das mit dem Wein gemacht hat. Ganz früher haben die Winzer den Wein ja so getreten. Da gab es ja noch keine Pressen wie dann einige Zeit später oder heutzutage. Da hat man die Trauben ja mit den Füßen getreten. Und genau so hat man das dann auch mit dem Majoran gemacht. Ja, und wenn der dann schön geräbelt war, sprich die Blättchen von den Stängeln getrennt, dann wurde der abgepackt und man hat ihn entweder gelagert und da ja die Produktion doch relativ groß war für damalige Verhältnisse, wurde der natürlich verkauft. Und darum ist der Majoran ja ein Gewürz, das wir in der burgenländischen Küche immer wieder sehen. Aber nicht nur in der burgenländischen Küche, auch generell in der österreichischen Küche, vor allem hier Ostösterreich, da finden wir Majoran immer wieder. Ein sehr bekanntes Gericht, das ich persönlich total gern habe aus der Wiener Küche, wäre das sogenannte Majoranfleisch. Und das wollen wir uns aber heute nicht anschauen, weil das wäre ja Wiener Küche. Wir gehen ins Burgenland und wollen was Typisches von dort sehen. Und ich habe euch ja vorher erwähnt, dass die Hülsenfrüchte auch gerne verarbeitet haben. Und darum schauen wir uns heute mal ein schönes Gericht mit Hülsenfrüchten an. Nämlich Majoranlinsen. Und ich würde sagen, kommen wir gleich zum Rezept der heutigen Folge. Die folgenden Mengenangaben sind so circa 5 bis 6 Portionen, kann auch mehr sein. Es kommt ganz darauf an, was für ein großer Esser, für eine große Esserin man ist. Eventuell kann das sogar bis zu 8 Portionen ergeben. Also es ist, wie gesagt, sehr abhängig. Ich sage mal grob, die Menge, die ich euch jetzt sage, ist ca. 5 bis 6 Portionen. Dafür benötigen wir 300 Gramm Linsen. Hier bitte keine aus der Dose verwenden, hier getrocknete Linsen nehmen. Ich persönlich empfehle entweder die klassische Tellerlinse, das kennen wir zum Beispiel vom wunderbaren Gericht der Specklinsen. Das hatten wir schon mal bei meinem anderen Koch-Podcast bei Kach und Gurt. Wer da mal reinhören will, schaut einfach auf der-witzer.at, da kann er dann unter anderem Kach und Gurt abonnieren. Ja, entweder, wie gesagt, Tellerlinsen oder was auch sehr, sehr gut dazu passt, sind Berglinsen, diese grünen Berglinsen. Eher weniger würde ich rote Linsen nehmen, die zerkochen sich einfach viel zu schnell, passen nicht zu dem Gericht. Und ich finde genauso wenig passen da meiner Meinung nach Beluga-Linsen dazu. Tellerlinsen und Berglinsen, würde ich mal sagen, sind meine Empfehlung für dieses Gericht. Und wie gesagt, mit ruhigem Gewissen getrocknet verwenden. Wir brauchen das auch nicht einweichen. Ich erkläre euch nachher gleich, wie wir das Ganze dann kochen werden. Außerdem benötigen wir noch 100 Gramm Speck. Da bitte keinen grünen Speck verwenden, also einer, der wirklich zu 99% aus Fett besteht. Wir wollen ja schon ein bisschen was aus Fleisch haben. Da kann man zum Beispiel schön ein geräuchertes Bauchfleisch verwenden. Aber wer will, kann natürlich auch ein bisschen was Mageres nehmen. Bacon würde zur Not auch gehen, aber ich finde, der hat fast schon eine Spur zu wenig Raucharoma. Darum nimmt es wirklich hier etwas, was wirklich einen schönen, kräftigen Räuchergeschmack hat. Darum mein Tipp hier wieder, ein geräuchertes Bauchfleisch ist wirklich absolut ideal, weil da haben wir vor allem die richtige Mischung aus Fleisch und Fett, also Speck. Also Speck, naja, Fett, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, dann benötigen wir noch 50 Gramm Butter. Original, sage ich gleich dazu, wird keine Butter verwendet. Ich habe es mit Butter gekocht. Original kommt Schmalz rein. Also wenn ihr lieber Schmalz nehmen wollt, überhaupt kein Problem. Schmalz ist auch so eine ganz, ganz typische Zutat, die in der burgenländischen Küche verwendet wird. Aber Butter kann man auch gerne nehmen, tut dem Geschmack meiner Meinung nach überhaupt nichts ab. Das Schmalz macht das Ganze dann vielleicht noch eine Spur voller im Geschmack. Außerdem benötigen wir dann noch ein Esslöffel Paradeismark Kapern. Da nehmt ihr wirklich die ganz, ganz kleinen Kapernbeeren. Die größeren sind auch geschmacklich super, ich mag die total gern. Aber zum Kochen bitte immer die kleinen nehmen, das wäre meine Vorliebe zumindest. Dann natürlich Majoran, Salz und Pfeffer. Dem soll es aber noch nicht gewesen sein, denn wir werden auch so eine Art Gewürzpaste zubereiten, die wir dann auch ins Gericht reingeben. Und für die benötigen wir eine Zwiebel, der Abrieb einer Zitrone. Und da bitte wirklich bei der Zitrone darauf achten. Ich finde, das kann man gar nicht oft genug erwähnen, weil es oft doch immer falsch gesehen wird. Bitte kauft unbehandelte Zitronen. Das steht eh schön oben, entweder wenn man es einzeln nehmen kann, steht das auf diesem Preisschild oben, ob sie behandelt oder unbehandelt ist. Oder wenn man es im Netzerl kauft, wo so 3, 4 oder eventuell auch mehr drinnen sind, steht es immer auf dem Etikett oben. Es ging lang und geht noch immer herum. Es reicht, wenn man die Zitrone, die Zitrusfrucht mit heißem Wasser abspült, abwäscht und danach mit dem Tuch trocken reibt. Nein, das reicht beim besten Willen nicht aus. Man muss nicht unnötig diese ganzen Spritzmittel in sich reinnehmen. Darum achtet wirklich drauf, bitte eine ohne Behandlung nehmen. Ist wirklich gescheiter. Kostet im Endeffekt auch nicht wesentlich mehr. Vielleicht ein paar Cent, aber ich denke, das soll es einem durchaus dann wert sein. Petersilie. Frisch oder auch tiefgekühlt. Das ist überhaupt kein Thema, wenn man die tiefgekühlte nimmt. Dann brauchen wir auch wieder Majoran, Zucker, so circa 8 Esslöffel Essig. Da würde ich jetzt eher einen neutraleren, also keinen Fruchtessig oder Balsamico oder was in der Richtung verwenden. Da reicht im Grunde ein ganz einfacher Tafelessig aus. Nichts Spezielles, ganz einfacher Tafelessig. Und last but not least 250 Milliliter Wasser. Ja, im ersten Step müssen wir mal die Linsen kochen. Und das geht wirklich nicht schwer und das geht auch ohne Einweichen. Es funktioniert folgendermaßen. Wasser aufkochen, in dem Fall nicht salzen das Wasser. Denn wenn man das Kochwasser von Linsen salzt, haben die einen ordentlichen Biss. Wollen wir bei dem Gericht nicht unbedingt haben. Da können die ruhig ein bisschen weicher werden, stört überhaupt nicht, ist vielleicht vom Mouthfeeling her bei diesem Gericht doch wesentlich angenehmer. Also bringen wir zunächst mal das Wasser zum Aufkochen und da kippt man dann einfach die getrockneten Linsen rein. Einmal kurz stark aufkochen lassen, dann die Temperatur reduzieren, dass es leicht köchelt und das für so circa 20 Minuten köcheln lassen. Kann sein, dass es ein bisschen kürzer oder ein bisschen länger ist. Das kommt ganz dann auf die von euch verwendete Linsenvariante an. Am besten ist es mal so, sag ich mal, ab 15 Minuten ein bisschen was rausfischen, kurzen Test machen im Mund, ob es einem gefällt oder nicht. Achtet aber schon drauf, zu hart sollten die Linsen nicht sein, weil das liegt dann ein bisschen zu schwer im Magen und glaubt mir, das ist alles andere als angenehm. Während unsere Linsen köcheln, brauchen wir nicht untätig sein, sondern machen wir einfach weiter, nämlich mit unseren Zwiebeln. Die schälen wir und würfeln die dann in grobe Stücke. Die Zitrone, wie bereits erwähnt, wird gewaschen, die unbehandelte Zitrone, weil die können wir ja schon waschen, da bringen wir das schon weg, was wir wegbringen wollen. Und danach reiben wir die Schale ab. Also entweder mit einem ganz, ganz feinen Reibeisen kann man das machen, oder was auch sehr, sehr gut geht, was ich gerne verwende, ist so ein kleiner Zestenschneider. Wenn wir das erledigt haben, nehmen wir wieder unsere Zwiebelstücke, geben die in einen Topf hinein. Dazu kommt dann unsere Zitronenzesten oder der Zitronenabrieb, die Petersilie. Da sage ich es mal, überlasse ich es euch von der Menge her. Also da kann man variieren, wie stark man die Petersilie haben will. Wenn man gehackte nimmt aus dem Tiefkühler oder frisch gehackte, das ist dann gleich 2 bis 3 Esslöffel in etwa. Oder weniger. Aber so, ich habe 2 herumgenommen. Wer mehr will, kann mehr nehmen. Wer weniger, ist auch kein Problem. Dann der Majoran, hier möchte ich auch niemandem das vorschreiben, wie viel man nehmen kann. So grober Richtwert wären jetzt mal für mich 3 bis 4 Esslöffel, gerne auch 5. Wer will, kann meinetwegen noch mehr nehmen, zu viel würde ich aber auch nehmen. Aber 3 bis 4 bis maximal 5, denke ich, ist schon ein guter Wert. Dann kommt der Zucker dazu, da bitte nicht allzu viel. Da reicht maximal so 2-3 Teelöffel meiner Meinung nach. Dann geben wir noch den Essig dazu, die 8 Esslöffel und das Wasser. Das haben wir alles in einem Topf reingegeben, rühren wir mal kurz durch und das bringen wir dann zum Aufkochen. Wenn das dann schön köchelt, auch hier wieder die Temperatur bitte reduzieren und dann so lange köcheln lassen, bis die Flüssigkeit circa auf die Hälfte reduziert ist. Also ihr müsst hier nicht genau nachmessen, das sage ich mal, könnt ihr ruhig nach Augenmaß machen. Aber schaut, dass es circa so die Hälfte dann von vorhin hat. Wenn dem soweit ist, dann holt euren Pürierstab. Man kann auch eine flotte Lotte verwenden, wenn man möchte. Einfacher ist es halt immer mit dem Pürierstab. Und dann pürieren wir diese Mischung aus Zwiebel, Petersilie, Majoran und so weiter mal schön, dass wir so eine Paste erhalten. Da nicht im Topf machen, gibt es wirklich in das Behältnis eures Pürierstabs rein, weil ja, ich war der Meinung, okay, das kann man natürlich gleich im Topf machen, das funktioniert eh wie normalerweise auch. Ja, es war aber doch der Topf dann ein bisschen zu groß und auch durch Schräghalten nicht so ideal. Und ja, da ist ein bisschen was rausgespritzt, aber zum Glück nur ein bisschen was, ja. Ich habe es dann umgefüllt eben in den Behälter, dann absolut kein Problem. Wenn wir das haben, kommen wir zum nächsten Schritt. Und zwar geben wir da in einen weiteren Topf die Butter hinein oder wenn ihr wollt auch das Schmalz. Und das erhitzt man dann. Achtung, vor allem wenn ihr Butter verwendet, nicht zu stark machen, weil dann kann die Butter schnell braun werden, weil eben die ganzen Stoffe drinnen sich zu stark erhitzen und das Wasser verdunstet und das ist dann auch nicht so ideal für das Gericht. Wenn das schön geschmolzen ist, geben wir Mehl dazu und eben ist mir aufgefallen, das habe ich ja vorher bei der Zutatenliste gar nicht erwähnt, da geben wir 45 Gramm Mehl so in etwa hinein, kann auch ein bisschen mehr sein, überhaupt kein Problem. Und rühren das schön unter, dass sich das Mehl und Butter oder Schmalz schön verbinden. Also sprich, wir machen da mehr oder weniger eine Einbrenner mal. Wenn sich das schön vermischt hat, dann rösten wir das ganz kurz an und geben dann das Paradeismark dazu und auch die Gewürzpaste. Und das mischen wir mal schön durch. Jetzt brauchen wir heißes Wasser. Da reicht es übrigens voll und ganz, wenn ihr das nehmt von der Wasserleitung. Es muss nicht mit dem Wasserkocher oder so erwärmt werden. Und das fügen wir mal schön langsam hinzu. Ich gebe jetzt absichtlich keine Mengenangabe dazu, weil das soll mehr oder weniger jedem selbst überlassen sein. Und vor allem kommt es auch darauf an, wie viel ihr jetzt bei manchen Zutaten verwendet habt, welches Mehl ihr genommen habt. Wenn ich jetzt eine Menge sage, kann nämlich sein, dass die Sauce, die dadurch entstehen soll, dann bei dem einen zu dickflüssig ist und beim anderen zu dünnflüssig. Darum entscheidet ihr bitte wirklich nach eigener Erfahrung, nach eigenem Auge, wie euch die Konsistenz passt. Sprich, ihr gebt immer wieder Wasser zu, rührt schön durch und zwar so lange, bis wir hier eine schöne, sämige Soße haben. Sämig heißt einfach, dass es so schön, wenn mein Löffel reinfällt oder mein Kochlöffel und das in die Höhe zieht und dann runterrinnen lässt, geht da schön so ein dicker Strahl von der Soße wieder zurück in den Kochtopf. Das lassen wir dann ein bisschen köcheln und in der Zwischenzeit würfeln wir unseren Speck. Das können wir ruhig ein bisschen kleiner machen, nicht rustikal, so wie ich es gerne sage, und braten den in einer Pfanne kurz an. Wir müssen den nicht auslassen, einfach nur kurz bei hoher Hitze anbraten. Die Linsen sollten mittlerweile auch schon fertig sein. Oder vielleicht waren sie es früher schon. Die nehmen wir auf alle Fälle aus dem Kochtopf raus, lassen die abtropfen, spülen es vielleicht einmal ganz kurz durch und geben den zusammen mit dem Speck in unsere Sauce rein. Ja, und da geben wir dann auch noch die Majoranblättchen rein und die Kapern. Das rühren wir mal schön durch in der Sauce und dann lassen wir es ganz kurz ein bisschen köcheln. Nicht so stark, wirklich nur ein bisschen köcheln lassen. Ja, und last but not least schmecken wir unser Gericht dann noch mit Salz, Pfeffer, Majoran und eventuell auch noch Essig ab. Rühren es kurz durch, vielleicht noch einmal ganz kurz aufkochen lassen. Und dann kann das Ganze auch schon serviert werden. Typischerweise wird da im Burgenland dann ein schönes, herzhaftes Stückel Bauernbrot dazu gegessen. Also ihr wisst eh, so richtig schönes Sauerteigbrot. Man kann aber, wenn man das nicht will, auch Weißgebäck nehmen. Oder was ich mir auch vorstellen könnte, wären gebratene Erdäpfel, also mehr Möglichkeit, ja, also das ist dann dem persönlichen Geschmack überlassen. Ich habe es, wie ich das Rezept gekocht habe, mit Brot gegessen, beziehungsweise auch mit Toastbrot, ist auch, finde ich, eine nette Kombination. Wobei beim Toastbrot muss ich gleich dazu sagen, da verwende ich in der Regel immer einen Vollkorntoast, weil der meiner Meinung nach wesentlich mehr Geschmack hat als das normale Weißbrot-Toast. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wenn es von eurer Seite aus zu den Majoran-Linsen noch Fragen geben sollte, dann könnt ihr mir die natürlich gerne zuschicken. Ich werde euch dann nach Möglichkeit natürlich gerne helfen. Gut, dann mache ich den Sack zu. Ich sage wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Folge. Servus!
Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.